Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bin Sigurd Trautwein, Orthopäde und Unfallchirurg in der Innenstadt. Und ich freue mich, Ihnen heute an einem Dienstag, also es ist der 28.11.2023, Episode 21 präsentieren zu dürfen.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Sie starten in diesen Tag mit
Sebastian Günther, dem verantwortlichen Redakteur dieses Podcasts. Guten Morgen.
Auf gut Deutsch, das ist der Mann, der den Laden hier zusammenhält. Also nicht immer so bescheiden, mein Lieber. Mein Name ist Marcel Becker und ich bin hier Moderator und ich sage natürlich auch nochmal guten Morgen. Herzlich willkommen von uns beiden. Diese Themen haben wir für Sie, liebe Hörer, vorbereitet. Nach anderthalb Jahren Prozess wird morgen das Urteil gefällt. 10 junge Männer sollen im Stadtpark über Stunden eine 15-Jährige vergewaltigt haben.
Die Staatsanwaltschaft fordert für die 9 der jetzt noch 10 Angeklagten Haftstrafen, und zwar zwischen 15 Monaten und 3 Jahren. Von diesen Haftstrafen sollen einige nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zur Bewährung ausgesetzt werden, und zwar 3 davon.
Jeder von uns kennt das. Eine Baustelle wird eingerichtet, aber nichts passiert. Warum ist das so? Eine Baustelle in Wentorf muss jetzt mal exemplarisch für diese Frage herhalten.
Es passiert schon etwas. Die Vergaberegelungen, an die die Straßenbauverwaltung gebunden sind, müssen eingehalten werden. Deshalb passiert im Hintergrund etwas.
Wofür steht der Spitzname der kurze Olaf? Richtig, für den Elbtower. In Anspielung auf Olaf Scholz, der den Prestigebau zu seiner Hamburger Zeit forciert hatte. Und wer muss der Stadt jetzt aus der Patsche helfen? Richtig, Klaus-Michael Kühne.
Denn das Problem ist ja ein bisschen, dass das Verhältnis zwischen Klaus-Michael Kühne, der ja Hamburg liebt, und der Politik nicht das allerbeste ist.
Unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher über den sogenannten Stadtparkprozess und dazu alles rund um 2 Dauerbaustellen. Die eine liegt an der Elbbrücke, die andere in Wentorf. Das alles für Sie, liebe Hörer, und zwar jetzt. Die widerliche, unfassbare Tat ist schon 3 Jahre her. Der Vorwurf, der im Raum steht, mehrere Männer vergewaltigen eine 15-Jährige. Der Tatort, der Stadtpark. Tatzeit, die Nacht vom 19. auf den 20. September 2020. Bei Bäcker am Morgen jetzt unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Bettina, der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber du hast dich natürlich trotzdem intensiv mit den zugänglichen Infos beschäftigt. Was fordert die Staatsanwaltschaft?
Die Staatsanwaltschaft fordert für die 9 der jetzt noch 10 Angeklagten Haftstrafen, und zwar zwischen 15 Monaten und 3 Jahren. Von diesen Haftstrafen sollen einige nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zur Bewährung ausgesetzt werden, und zwar 3 davon. 2-mal soll es eine sogenannte Vorbewährung geben. Das ist eine Maßnahme, die es nur im Jugendstrafrecht gibt. Das bedeutet, dass der Angeklagte sich sozusagen eine Bewährung verdienen kann. Dann wird also 6 Monate nach dem Urteil wird dann entschieden, ob er wirklich eine Bewährung bekommen kann oder nicht. Ja, und für die anderen Angeklagten soll es eben keine Bewährung geben. Das versteht sich aber von selbst, weil alles über 2 Jahre kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Für einen Angeklagten fordert die Staatsanwaltschaft Freispruch. Und es hatte, das sollte ich ergänzend noch erzählen, ursprünglich 11 Angeklagte gegeben. Und einer ist bereits freigesprochen worden.
Du wirst verurteilt, weil du eine Vergewaltigung begangen hast, bekommst aber Bewährung. Das ist jetzt als Außenstehender bei so einem schweren Fall, Vergewaltigung, nicht nachzuvollziehen. Was ist der Hintergrund?
Also man muss dazu wissen, dass im Jugendstrafrecht, und wir reden hier von Angeklagten, die zur Tatzeit zwischen 16 und 20 Jahre alt waren, gegen die nach dem Jugendstrafrecht gehandelt wird, da können ohnehin nur Jugendstrafen verhängt werden unter Voraussetzung. Eigentlich steht im Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, so will es das Gesetz. Das ist also jetzt nicht eine Eigenheit dieser Kammer, die da irgendwie zum Trage kommt. Nein, so will es das Gesetz. Jugendstrafen können überhaupt nur verhängt werden, wenn man bei einem Angeklagten eine sogenannte schädliche Neigung oder eine Schwere der Schuld feststellt. Wenn man das berücksichtigt, ist das gar nicht mal so wahnsinnig wenig. Und wenn man dann auch noch weiß, dass der Strafrahmen, der überhaupt in diesem konkreten Fall zur Verfügung steht, bei 6 Monate bis 5 Jahre liegt, dann relativiert sich vielleicht der Eindruck, dass es sich beispielsweise bei einer beantragten Haftstrafe von 3 Jahren um eine sehr geringe Strafe handeln müsste.
Die Verteidigung fordert tatsächlich für alle Angeklagten einen Freispruch, korrekt?
Das ist richtig. Für alle Angeklagten wollen die Freispruch und die Angeklagten haben ja auch die Vorwürfe bestritten.
Die Tat selbst ist ja 3 Jahre her. Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis jetzt ein Urteil zustande kommt?
Erstmal muss natürlich sehr, sehr sorgfältig ermittelt werden. Es ist eine schwierige Situation gewesen. Angeblich sind mehrere Menschen daran beteiligt gewesen. Einmal das 15-jährige Opfer natürlich, eine Jugendliche, die von mehreren Männern missbraucht worden sein soll, damals im Stadtpark. Und es gab eben mehrere Verdächtige. Und da muss sehr, sehr, sehr genau ermittelt werden, wer war, wenn überhaupt, wie an der Tat beteiligt. Und das muss man, wie gesagt, sehr sorgfältig machen. Da muss man sehr, sehr viele Zeugen hören. Es ist Videomaterial gesichert worden und ausgewertet worden. Das kostet alles seine Zeit. Ich weiß, dass das manchmal natürlich so ist, dass man gerne möchte, dass möglichst schnell die Leute vor Gericht gestellt werden. Das ist ja auch immer wieder eine Forderung. Aber geht natürlich immer vor, dass sorgfältig ermittelt wird. Und dann hatte 1,5 Jahre etwa nach der Tat der Prozess begonnen, aber der dauert jetzt auch mittlerweile schon 18 Monate, weil die Beweisaufnahme ebenfalls sehr, sehr sorgfältig geführt werden muss. Es sind 96 Zeugen gehört worden und das macht man natürlich nicht mal eben so in 2 Wochen.
Bettina, es gibt bei diesem Prozess ja auch noch eine andere Seite und über die sollten wir natürlich vielleicht auch noch mal ein Wort verlieren. Es ist bekannt, dass von den Tätern 6 in Hamburg geboren sind. Dann steht noch ein Pole, ein Iraner, ein Kuwaiter sowie ein Libyer vor Gericht. Gegen diese Männer gab es im Netz Aufrufe zur Selbstjustiz. Und darüber müssen wir ja nicht ein Wort verlieren, das ist absolut inakzeptabel und da ist die Hamburger Justiz auch bereits aktiv geworden. Völlig klar. Allerdings kritisiert die Staatsanwaltschaft auch eine Skandalisierung des Falls in den Medien. Wie ist dein Blick darauf? Hat das tatsächlich so stattgefunden oder ist das eher übertrieben von Seite der Staatsanwaltschaft, auch aufgrund deiner Erfahrung? Du hast ja viele Prozesse in dieser Richtung schon begleitet.
Also ich möchte nicht von einer Skandalisierung sprechen. Es ist natürlich ein Fall, der für besonders große Aufmerksamkeit gesorgt hat, auch in den Medien. Das ist richtig. Und natürlich muss man sich dafür interessieren und darüber berichten. Es braucht, wie gesagt, es braucht seine Zeit und ich kann nicht das empfinden, dass wir da oder die meisten Medien, dass die irgendwie nicht sorgfältig oder ich sag mal hetzerisch berichtet hätten.
Wir sagen vielen Dank für diese Einschätzung an unsere Abendblatt-Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Und übrigens, Bettina hat auch einen eigenen Podcast, absolut empfehlenswert, der Titel »Dem Tod auf der Spur«. Sowas lieben Autofahrer, aber auch Radfahrer gleichermaßen. Sprich, alle sind höllisch genervt und der Grund für ihren Ärger ist überall in Hamburg zu beobachten. Da wird ein Stück Straße abgesperrt, weil eine Sanierung oder Instandsetzung ansteht. Aber dann passiert Wochen oder sogar monatelang gar nichts. Und jeder fragt sich, geht das tatsächlich nicht besser zu koordinieren? Oder aber, gibt es vielleicht gute Gründe und das Ganze ist eine sehr schlaue, vorausschauende Maßnahme? Checken wir das doch mal exemplarisch. Also, wir haben kurz hinter der Stadtgrenze Bergedorf Richtung Schleswig-Holstein, genauer gesagt auf der Wentorfer Straße Ecke Südring, eine dieser berühmten rot-weißen Absperrungen auf der Fahrbahn. Dadurch gibt es auch immer wieder Behinderungen, zumindest im Berufsverkehr. Aber, was einfach verwundert, seit Monaten ist nichts passiert, nicht eine einzige bauliche Maßnahme. Was ist da die offizielle Erklärung? Am Telefon dazu jetzt Susanne Müller, zuständige Geschäftsbereichsleiterin Betrieb und Straßennetz beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. Toller Titel. Frau Müller, wie lange gibt es diese Absperrung denn schon? Ich würde sagen, seit über 3 Monaten.
Sie haben recht, die Absperrung gibt es schon seit längerer Zeit und es passiert schon etwas. Die Vergaberegelungen, an die die Straßenbauverwaltung gebunden sind, müssen eingehalten werden. Deshalb passiert im Hintergrund etwas.
Okay, aber warum dauert es so lange, bis der Schaden behoben wurde? Weil Sie haben ja abgesperrt, weil da ein Schaden ist.
Der Schaden ist abgesperrt worden, um die Verkehrssicherungspflicht auf den Straßen herzustellen, damit keiner eben zu Schaden kommt, der die Straße nutzt. Das ist die Sofortmaßnahme gewesen. Und jetzt geht es darum, erstmal festzustellen, um was es überhaupt ging. Wieso ist der Schaden entstanden? Da haben wir der LBV eine Kamerabefahrung der Entwässerungsleitung gemacht, die unter der Straße liegt. Durch diese Kamerabefahrung ist festgestellt worden, dass die Entwässerungsleitung gebrochen wurde. Deshalb kamen wir zu diesem Straßenabsackung. Und nun haben wir den Schaden festgestellt und wir brauchen anschließend ein Vergabeverfahren, um eine Firma zu finden, die den Schaden behebt. Und das läuft im Hintergrund.
Also nur zum Verständnis, ich stand gestern natürlich nochmal an der Baustelle und habe Sie extra fotografiert. Ich sehe da überhaupt gar keinen Schaden. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass da was ist?
Die Straßen werden durch Streckenkontrollen wöchentlich befahren und das geschulte Auge hat eine Absackung erkannt an dieser Stelle.
Das ist aber ein Adlerauge, alle Achtung.
Ja, dafür sind die Kollegen ja auch geschult. Als Straßenwärter kriegt man das in der Ausbildung mit und durch die Erfahrungen, die dazukommen, hat man das Adlerauge.
Das bedeutet, wenn da weiterhin Autos über diese Stelle, das ist ja wirklich so klein im Grunde nur, das nervt ja nur, weil es in die Fahrbahn reinragt, dann würde also tatsächlich was passieren, wenn weiterhin so viele Autos drüber fahren. Dann wird es noch schlimmer.
Genau, dann wird es noch schlimmer. Sie müssen sich das vorstellen, Sie sehen oben eine schwarze Decke, aber unten drunter, der Untergrund, da ist ein Rohr drin, das Entwässerungsrohr, was gebrochen ist. Und wenn man von oben, wie vielleicht bei so einem Kuchen, wenn man von oben immer drauf drückt, weiterhin, bröckelt das unten drunter, geht der Riss unten drunter immer mehr zur Seite auf, sodass dann Belastung von oben im Untergrund der Schaden immer größer wird, der sich dann im Umkehrschluss auch wieder an der Oberfläche sichtbar macht.
Aber Frau Müller, nur jetzt mal als Autofahrer oder als normaler Bürger sozusagen stellvertretend gefragt, da gibt es einen Bruch in einer Wasserleitung, das ist ja sicherlich nicht ohne und kann sicherlich auch noch schlimmer werden. Warum dauert das dann bitte über 3 Monate, bis Sie da was machen können? Das will einem ja nicht einleuchten.
Ich verstehe das voll, aber wir wissen auch aus dem Straßenbau heraus, dass ganz viele Firmen volle Auftragsbücher haben. Firmen haben auch mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Und all dieses sind Gründe, dass wir jetzt nicht ad hoc eine Firma aus dem Hut zaubern können, die sofort den Schaden beheben kann. Wir können es leider nicht selber machen. Wir brauchen dafür eine Fachfirma.
Liegt es denn daran, dass Sie keine Firma finden oder ist das Vergabeverfahren so kompliziert? Und dann sind wir wieder beim Thema Bürokratie in Deutschland.
In diesem Fall ist es nicht Bürokratie in Deutschland. Sicherlich um eine vernünftige Vergabe in diesem Fall. Wir sind in dem Konstrukt einer Art freihändigen Vergabe. Wir müssen aber Firmen anfragen. Wir brauchen mindestens 3 Vergleichsangebote, um dann den wirtschaftlichsten Anbieter zu bekommen. Also eine Vergabe ist schon machbar. Aber es geht darum, dass Firmen diese Aufgaben auch in ihr Arbeitspensum einplanen. Und jetzt, selbst vor der Zeit, hat man immer die Witterung noch im Blick. Und viele scheuen sich eben im Winter, weil man nicht weiß, wie der Winter aussieht, das auch zu machen. Aber wir sind in guten Gesprächen.
Das heißt, wenn jetzt eine Firma das hören würde und die Firma gibt ein Angebot ab, von dem sie sagen, kostenmäßig ist das super, ist genau im Rahmen, wie wir es haben wollen. Könnte die dann morgen anfangen?
Die könnte dann morgen anfangen, wenn sie in ihrem Angebot drin hat, ich habe Mann und Gerätschaften und kann morgen anfangen. Dann kann sie morgen anfangen.
Wird das denn am Ende noch eine größere Baustelle und ist das denn wieder monatelang abgesperrt, bevor es umgesetzt wird?
Wir haben eben schon darüber gesprochen. Wir wissen nicht, wann wir die Firma bekommen. Wenn wir eine haben, können sie das sofort machen. Und dann, versucht man immer erstmal den Schaden zu lokalisieren. Man macht also oben die Straße auf und wir sind jetzt mal guten Mutes, dass der Schaden nicht größer geworden ist, aufgrund dieser Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, durch das Absperren. Wie lange das allerdings dauert, kann ich jetzt nicht sagen.
Frau Müller, ich fasse mal zusammen. Es liegt eigentlich nur einzig und allein daran, dass Sie noch keine Firma gefunden haben, die Vorgaben erfüllt, zu der das umgesetzt werden kann. Und jetzt könnte der Winter dazwischen kommen. Und das heißt, es könnte theoretisch sein, Sie finden eine Firma, aber Sie können jetzt im Frühjahr was machen.
Wir hoffen mal gemeinsam auf einen milden Winter.
Es geht um eine Baustelle auf der Wentorfer Straße, die rund 2 Meter mal 1 Meter groß ist und seit 3 Monaten gibt es dort 0,0 Fortschritt. Liebe Bauunternehmer hier in Hamburg, wenn Sie jetzt Susanne Müller gehört haben und sagen, das könnte ein Auftrag für uns sein, unbedingt die Fotos von der Baustelle im Abendblatt Instagram-Kanal checken, dann wissen Sie genau Bescheid. Diese Begriffe gehören, zumindest aktuell, irgendwie zusammen. Benko, Baustopp, Elbtower, Hamburg. Seit ein paar Wochen passiert auf der Baustelle an den Elbbrücken gar nichts. Totaler Stillstand, weil die Muttergesellschaft hat kein Geld mehr. Aber es gibt so eine Art Hoffnungsschimmer und der hat natürlich mit Klaus-Michael Kühne, dem bekannten Hamburger Unternehmer, zu tun. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur, jetzt bei uns in der Leitung. Matthias, steigt Kühne nun noch aktiver ein? Er ist ja bei Benko und damit am Elbtower beteiligt. Also steigt er noch aktiver ein und rettet den Elbtower davor, eine Bauruine zu werden? Oder ist das vielleicht alles noch mit großer Vorsicht zu betrachten?
Also es ist mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt ein doppeltes Interesse daran, dass Klaus-Michael Kühne unter Umständen da einsteigt. Denn er hat ja erstmal sehr, sehr viel Geld bei der Signa insgesamt im Feuer. Und wenn die jetzt über Kopf geht, hat er das Geld verloren. Auf der anderen Seite glaubt er schon an diesen Bau und hätte da die Möglichkeit, eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich am Ende vielleicht sogar was mit seinem Einstieg dort zu verdienen und ein Stück weit sein Investment in der Signa insgesamt, in der 10%, die er da hat, zu retten.
Kühne hat sich ja auch gegenüber dem Abendblatt geäußert. Was hat er denn gesagt?
Ja, das ist ganz interessant. Das muss man zweimal lesen. Er hat gesagt, was das Thema Elbtower anbelangt, prüft die Kühne Holding derzeit Möglichkeiten, wie sie zu einer Lösung des Problems beitragen kann. Allerdings, und jetzt kommt es, gibt es keine Gespräche mit der Stadt und keine aktuellen Verhandlungen. Das heißt, einerseits macht er deutlich, er ist nicht der, der jetzt dem schlechten Geld noch Gutes hinterherwirft, sondern er will jetzt nicht sich als Erster aus der Deckung wagen, deshalb sagt er keine Verhandlungen. Aber auch die Betonung, es gibt keine Gespräche mit der Stadt, kann man durchaus verstehen, dass er jetzt nicht für die Stadt die Kohlen aus dem Feuer holen will. Denn das Problem ist ja ein bisschen, dass das Verhältnis zwischen Klaus-Michael Kühne, der ja Hamburg liebt, und der Politik nicht das allerbeste ist.
Glaubst du, dass jetzt der Bürgermeister einfach mal zum Telefon greift oder wie läuft sowas?
Also klug wäre es auf jeden Fall, wobei das ist immer doof, wenn man erst in dem Moment, sage ich mal, so ein bisschen Beziehungspflege betreibt, wenn man schon ein Problem hat. Ich glaube, das ist in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen versäumt worden. Es geht ja nicht darum, untertänig sich beim Milliardär vorzustellen, aber mit ihm so ein bisschen in Beziehung zu sein. Das hat man in meinen Augen verabsäumt.
Dürfen wir denn fairerweise aber hinzufügen, Herr Kühne gilt auch nicht als der einfachste Zeitgenosse?
In der Tat, das ist er sicher nicht, aber trotzdem, wenn jemand irgendwie eine gewisse Liebe zu seiner Heimatstadt hat und offenbar auch über ein dickes Portemonnaie verfügt, würde ich ja zumindest immer in Gesprächen bleiben, ohne dass ich jetzt mich irgendwie quasi angreifbar mache. Ich glaube, das war auch mal besser, das hat Olaf Scholz, glaube ich, besser gemacht als der Nachfolger.
Gibt es irgendeinen Zeithorizont, wie das Spiel jetzt weitergeht?
Na, jetzt spielen alle ein bisschen auf Zeit. Das ist so ein bisschen wie bei Mikado. Wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Denn wenn jemand in die Bütt geht und sagt, ich steige da ein, dann treibt er die Preise. Man muss sehen, dass im Augenblick so ein bisschen die große Unsicherheit ist, kippt das ganze Benko-Kartenhaus zusammen, denn dann ist die Situation eine ganz andere. Oder kann man es wirklich schaffen, vor der Insolvenz einzelne Teile rauszulösen? Und wer jetzt zu früh ankommt, zahlt unter Umständen zu viel. Auf der anderen Seite muss man sagen, je länger jetzt am Benko Elbtower die Bauarbeiten ruhen, umso teurer wird es. Denn wenn erstmal die tragenden quasi Ingenieure, die Unternehmen rausfallen und wieder neu quasi ausgeschrieben werden müssen, dann wird dieser Bau, um das sagen Experten, 30-50% teurer. Insofern ist da schon ein bisschen Zeitdruck drauf.
Wenn wir uns das mit dem Mikado-Spiel nochmal vor Augen halten, okay, das ist ein schönes Bild, Matthias, aber wer bewegt sich denn deiner Meinung nun noch als Erster? Irgendeiner muss ja.
Ja, ich glaube, den größten Druck hat nicht Klaus-Michael Kühne, auch wenn er, wie gesagt, mehrere 100 Millionen da am Feuer hat, sondern das Hauptproblem ist eigentlich die Commerzbank beziehungsweise ihre Tochter Commerzreal, denn die ist im vergangenen Jahr mit 25% eingestiegen beim Elbtower und hat das über ihren Fonds, ihren Flaggschiff-Fonds gemacht. Und da hat man natürlich schon ein Interesse daran, dass dieser Riesenposten am Ende auch einen Gewinn erzielt, weil das möchte man sich ja nicht abschreiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Commerzbank oder die Commerz Real an einer Lösung interessiert ist, vielleicht mit einem Dritten. Offenbar sucht man gerade nach einem kundigen Immobilienexperten, der über das nötige Kapital verfügt, der da auch mit reingeht, damit einfach dieses Rieseninvestment gerettet wird für den Hausinvestfonds.
Was würde Hamburg nur ohne Klaus-Michael Kühne machen? Beziehungsweise ohne sein Geld? Danke an Matthias Iken für diese Hintergrundinfos. Das sind die wichtigsten Glocken der Stadt, ne?
Also wenn du das laut sagst, werden dir viele widersprechen, aber ich glaube in gewissen Stadtteilen schon.
Es sind keine Kirchglocken. Hell's Bells von AC/DC, die Erkennungsmusik läuft, wenn am Millerntor die Mannschaften einlaufen. Und ob die HSV-Profis vielleicht schon ein bisschen Angst haben, wenn sie die Glocken jetzt hören, weil das ist doch tatsächlich jetzt mal die Ausnahme, Sebastian, unser Producer, du bist ja absoluter Fußballexperte. Trainierst ja auch eine Jugendmannschaft, ne? Noch nie, ich kann mich nicht erinnern an die letzten Jahre, dass St. Pauli so eindeutig bei den Experten der Favorit war. Stimmt das?
Ja und nein. Also St. Pauli war schon immer eine Mannschaft, die unangenehm zu spielen war für Hamburg. Also auch in der letzten Saison hat der HSV da nicht viel holen können. In diesem Jahr sind sie aber einfach besser drauf und es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, auch wenn du den wahrscheinlich jetzt lustig finden wirst. Der HSV ist auswärts gar nicht gut.
Stimmt, wie viele Kilometer sind das eigentlich vom Volk? Ich muss immer überlegen, könnten die nicht eigentlich mit der U-Bahn dahin fahren?
Das wäre doch mal eine Maßnahme. Das, ne? Könnte man aus Kosten- und Umweltgründen mal vorstellen. Das wäre ja super. Ich muss auch übrigens sagen, also ich sehe auch den St. Pauli klar als Favorit, auch wenn ich mich bei meinem Papa dann kurz entschuldigen muss, glühender HSV-Fan.
Aber der sagt ja vielleicht auch, dass St. Pauli Favorit ist.
Niemals, bevor er das sagt.
Aber der schaltet den Verstand aus, da geht es nicht darum, wie die Sachlage ist, sondern einfach nur HSV.
Ich sage, der FC St. Pauli wird 3-1 gewinnen. Welches Ergebnis siehst du eigentlich?
4-0 St. Pauli.
Wir fragen auch mal unsere Kollegen und wir haben in der Online-Redaktion angefangen. Achim Leoni aus der Online-Redaktion sitzt jetzt hier und Achim, sag mal, wer ist der Favorit?
Der FC St. Pauli.
So, und wie geht's aus?
Der FC St. Pauli gewinnt natürlich.
Wieso natürlich? Bist du Fan?
Ja, ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich mal eine Dauerkarte, das ist lange her. Ich habe sie blöderweise dann irgendwann zurückgegeben. Das war zu einer Zeit, als man Dauerkarten noch erstehen konnte. Inzwischen gehe ich ab und zu noch zu spielen, wenn es sich ergibt. Und ja, ich gebe zu, ich sympathisiere mit dem FC St. Pauli.
Das ist völlig in Ordnung. Hier darfst du sagen, was du möchtest bei uns im Podcast. Aber das Ergebnis musst du uns noch verraten.
Ah, okay. Ich würde mal sagen 2-1.
Danke, Achim. Und jetzt kommt noch etwas, was Sebastian und mir sehr, sehr wichtig ist. Das meinen wir wirklich ernst. Wir wollen nochmal ausdrücklich Danke sagen an wen?
An die Hamburger Polizei oder an alle Polizistinnen und Polizisten, die für dieses Spiel anreisen müssen. Denn es gibt ja nicht nur das Stadtderby am Freitag, es gibt auch heute das Champions-League-Spiel zwischen Schachtja Donetsk und Antwerpen im Volkspark. Die spielen ja ihre Spiele zurzeit in Hamburg. Und das könnte auch ein Risikospiel werden, weil die Fans von Antwerpen, die gelten als nicht ganz so einfach und teilweise schon gewaltbereit.
Und beim Derby kann es ja auch jederzeit krachen. Ich würde ja gar nicht immer sagen, dass die Fans automatisch bei diesem Derby aufeinander losgehen, aber es liegt immer eine gewisse Aggressivität, eine Rivalität in der Stadt und die Polizei ist mit richtig, richtig vielen Leuten im Einsatz, weil dieses Spiel ist einfach schwierig zu handeln.
Also ich finde es sehr mutig zu sagen, es kann jederzeit krachen. Also es kracht eigentlich immer. Das ist schade, das sind für mich auch keine Fans. Das sind leider ein paar Idioten. Dankeschön, wir sehen das gleich. Aber liebe Hörer, Sie können uns Ihren Tipp auch schreiben. Sie können uns auch sagen, wie geht das große Stadtderby am Freitag aus? Und zwar unter
beckeramorgen@abendblatt.de.
Wir hören uns morgen wieder, liebe Hörer. Bis dahin.
Bye, bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.